Gut, schönen guten Morgen zu meinem Vortrag über so ja, ein bisschen technische Grundlagen über dieses Internet. Wir fangen ja so dieses Jahr bei den Datenspuren mit so einer alten Herrenrunde an. Also Vukami meinte ja gerade, dass er die ersten paar Datenspuren mit organisiert hat. Habe ich auch. Und einer der Grundgedanken war ja, hier so ein Symposium zu schaffen, wo es halt genau um Datenschutz geht. Und das organisiert halt von so einer lokalen Hackergruppe hier. Hat halt, oder das, was wir halt von Anfang an versucht hatten, war wirklich in weite Kreise so vorzustoßen, weil Datenschutz hat natürlich klar, technische Aspekte, aber genauso und eigentlich viel, viel wichtiger soziologische, ne, gesellschaftliche, Psychologie spielt da eine Rolle. Dann kommen Leute an und wollen da ihr Big Business machen, die haben natürlich Interessen. Ja, und das Ganze fußt aber auf Technik. Und dann ist es immer so, wenn man halt so dann versucht, Leute, oder ne, wir haben Maha hier, also auch Sprachwissenschaftler haben hier schon Vorträge gehalten. So, und dann ist es eben so, dass jeder immer so von ganz oben, also so the latest and greatest shit aus seinem Fachgebiet da darbieten will. Und was so ein bisschen verloren gegangen ist, ist, dass man auch mal so einen Grundlagenvortrag hält. Ja, und das haben die jetzigen Organisatoren erkannt und sind deswegen mal rumgelaufen und ich habe dann halt ja gesagt, ich mache sowas mal. Mein Beispiel, warum es halt wichtig ist, dass man sich mit dem Medium, in dem man sich da bewegt, auskennt. Der hier ist Johannes Singhammer, er ist Mitglied des Bundestages, gewählt in München Nord. Und ja, die Leute, die jetzt lachen, die kennen das vielleicht, der hat hier unten, man kann es natürlich jetzt schlecht lesen, er hat mit so einem Brief irgendjemand, glaube ich, von der Süddeutschen eingeladen, ihm noch auf Twitter zu folgen. Ne? Das ist ja, Umgang mit dem Medium. Ein anderes Beispiel, ein bisschen älter, aus 2006. Man kann es eben mal doch besser lesen als hier. Das ist halt ein Chatprotokoll aus einem IRC-Kanal. Das ist also, ne, wo man so per Textkonsole miteinander chatten kann. Und der User Bitch Checker, der ist da halt rausgeflogen. Und 2006 war das halt ein Riesending, hat sich die ganze Welt drüber amüsiert. Und der kommt dann halt in den Kanal wieder rein und mault rum, oh, warum habt ihr mich hier rausgeschmissen? Am Anfang wird ihm halt noch höflich begegnet. Und dann sagt er, ja, ich mache euch alle platt und hier habe ich mein super Hacker-Tool. Und fragt dann nach der IP-Adresse des Operators aus diesem Kanal. Der zögert ein bisschen und sagt ihm dann eine, 127.001. Übrigens, die Leute jetzt gerade lachen, die sind vielleicht auch falsch in dem Vortrag. Es soll eben genau darum gehen hier, warum das Ganze lustig ist. Das ist halt die Adresse des lokalen Hosts. Und ja, er fährt dann halt sein Hacker-Tool ab und fliegt das erste Mal wieder raus, kommt dann natürlich wieder rein und beschwert sich und oben steht der Link, das Ganze geht weiter, das geht dann, bis das seine Festplatten leer sind. naja, so. Das andere Ding, warum das wichtig ist, sich ein bisschen über Internet und so praktisch als das Herz-Kreislauf-Systems des, unserer Informationsgesellschaft klar zu werden, bloß mal ganz kurz noch so als Einstieg ein paar Zahlen, wie groß das Internet ist. Wir haben also mittlerweile ungefähr 2,2 Milliarden Internetnutzer. Da geht man so davon aus, das sind halt Leute, die mindestens einmal in der Woche so ihre E-Mails angucken oder halt mehr. Finde ich ganz schön beachtlich, wenn man bedenkt, dass wir momentan 6,6 Milliarden Menschen auf der Erde haben und 3 Milliarden davon müssen pro Tag mit unter 2 US-Dollar auskommen. Ne? 1 Milliarde, die hungert, also schwer. Da finde ich, ist 2,2 Milliarden schon ziemlich viel. Es gibt ein bisschen über 3 Milliarden E-Mail-Accounts, das sind wieder alles Schätzungen. Oben steht der Link, wo ich die Zahlen her habe. Dann gibt es knapp 100 Millionen .com-Domains alleine, finde ich irre. Was ich auch erstaunlich fand, es gibt mittlerweile schon ungefähr 1,2 Milliarden aktive mobile Datenverträge, also wenn man es auf seinem Handy dann oder irgendwie solchen Geräten Internet hat. Und ja, so ein anderes Ding, es gab letztes Jahr zu den MTV Video Music Awards, also ich wusste gar nicht, dass es MTV überhaupt noch gibt, aber da gab es knapp 9000 Tweets pro Sekunde. Ja, was halt so eine Zahl ist für die Nutzer. Oder, wobei die Zahl wenig verwunderlich ist, da waren natürlich Datenspuren. Letztes Jahr im Oktober wurden ungefähr 200 Milliarden Videos online geguckt. Davon hat YouTube zumindest in den USA so ungefähr ein Dreiviertel Marktanteil. Der Rest kommt halt von so anderen Plattformen wie Vimeo und so. Na gut, aber das so ein bisschen zur Motivation. Und jetzt geht es wirklich um so komplette Grundlagen und wenn ihr wisst, wie Routing funktioniert und IP-Adressen, dann könnt ihr auch wirklich gerne, bin da nicht sauer, draußen Kaffee trinken, euch darüber unterhalten, wie toll die Keynote war oder, ja, oder wie lame hier die anderen Vorträge. Es wird jetzt nicht mehr spannender oder lustiger, als es gerade war. Die erste Sache, worüber man sich unterhalten muss, sind Kommunikationsprotokolle, weil die natürlich an jeder Ecke im Internet auftauchen. Und das Ganze kennt man so auch aus der realen Welt. Also wenn ich jetzt jemanden anrufe, dann nehme ich halt diesen Telefonhörer ab, wähle eine Nummer, dann verbinde ich mich zu dem, dann klingelt es bei ihm, dann sagt er Hallo. Das ist halt so, ne? So ein, ja, das Protokoll, wenn man halt da irgendwie so eine Verbindung zu jemandem aufbaut. Dann sagt man selber Hallo und dann ist sozusagen so die Verbindung etabliert und dann können die Leute, unterhält man sich und zum Ende macht man praktisch wieder so einen Abbau dieses ganzen Gesprächs. Dann sagt man halt Tschüss und dann andere auch und Hörer hin. Und das gibt es natürlich so im zwischen Menschen auch sehr viel, Sprechfunk zum Beispiel, ne? Das ist alles bloß noch ein bisschen fester vorgegeben. Wenn da jemand so jetzt in die Luft reinruft, dann muss er natürlich auch erstmal sagen, wer da spricht, mit wem er sprechen will und dann was. An der Stelle vielleicht interessant, dass dort auch immer nur einer reden kann. Auf den Aspekt kommen wir nachher nochmal kurz. Ja, so. Und um das Ganze ein bisschen praktisch zu machen, versuchen wir mal was Ähnliches wie dieses Hallo. Nur halt zwischen Rechnern im Internet. Und genau um Hallo zu sagen, dafür wird sogar ein eigenes Programm spendiert, das heißt Ping. Kennt vielleicht der eine oder andere. Was genau, worüber es genau darum geht. Ne? Also ich will jetzt von einem Rechner zum anderen ein Paket schicken und der andere sagt, habe ich bekommen. Und der es versendet hat, kann dann noch die Zeit messen, aber viel mehr ist da eigentlich nicht vorgesehen. Man kann es natürlich missbrauchen, man kann auch dort Daten reinpacken, aber das ist nur nebenbei. Ja. Und wenn wir jetzt also von einem Rechner zum anderen irgendwie ein Datenpaket schicken wollen, dann brauchen wir natürlich eine Adresse, also sowas, ne? Wir vorhin hatten eine Telefonnummer, wir müssen ja nur wissen, wo wir da rauskommen wollen. Und wer hätte es gedacht, im Internet gibt es eben genau sowas. Und es gibt natürlich dann in jedem Paket, was wir so über die Leitung schicken, immer eine Quelladresse, also von wem kommt das Ganze und eine Zieladresse, wohin geht das. Nur übersetzt auf Telefon die Nummer, die angewählt wird und der andere, der sieht vielleicht jetzt die Nummer, die anruft. Ja, ein bisschen mehr im Detail. So eine IPv4-Adresse, die wird halt unterteilt in vier Octets. Ne, der eine oder andere würde sagen, oh, da stehen ja Zahlen, der Rechner kann ja immer bloß 0 und 1 und so. Das, ne, wird dann natürlich darin übersetzt. Das Ganze teilt man mit so einem Punkt ab und ja, im Prinzip war es das eigentlich, was man zu solchen IP-Adressen erstmal in Grundlagen müssen muss. Später wird dann natürlich noch interessant, dass man halt solche Adressen unterteilen kann in Netze und richtige Adressen, die man auf Hosts pingen kann. Dann wird das Ganze spannend, welche Adressen kann man jetzt durchs Internet schicken und welche gehen praktisch so an der Hauswand verloren oder werden da runterfallen gelassen. Dann natürlich das ganze Thema IPv6, also die Adressen sind leider alle, gerade in Europa. Da gibt es keine neuen mehr und deswegen kann man nur hoffen, dass die sechste Version dieses Internetprotokolls, die ja, glaube ich, irgendwie diesen Sommer offiziell angeschaltet wurde, die es auch schon seit vielen Jahren gibt, also mindestens seit 10 Jahren, das war einer der ersten Vorträge, die ich hier im C3D2 gehört hatte, war von Astro über IPv6 und das ist wirklich lange her. Da wird es alles noch ein bisschen komplizierter. Wen das im Detail interessiert, kann ich echt empfehlen, den letzten CAEs. Der ging genau um das Thema und der geht auch sehr, sehr gut nochmal auf die ganzen Grundlagen so von IP-Adressen und Netzen und so ein Zeug ein. Wer also gern Podcasts hört und sich für das Thema interessiert und auch denkt, er wüsste schon, was IPv6 ist, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, so, und nur ist es natürlich so, dass Menschen sich nicht gerne solche Nummern merken. Und deswegen hat man halt am Anfang so eine Datei gemacht, da hat man also so Rechnern einen Namen gegeben und daneben dann die IP-Adresse geschrieben. Und die ersten paar Jahre Internet hat das Ganze auch noch so funktioniert, dass man halt diese Datei verteilt hat. Aber mit alleine 100 Millionen .com-Adressen oder Domains, nicht Adressen, da stehen da viel mehr Adressen dahinter, skaliert das Ganze natürlich nicht mehr und deswegen gibt es dieses DNS oder Domain Name System und das kann man sich so vorstellen wie so ein Telefonbuch, da steht halt der Hausname drin und dann die IP-Adresse und wenn man Glück hat, geht das Ganze vorwärts und rückwärts. Ja. So, das heißt, wenn wir also den Namen www-Datenspuren auflösen wollen, dann muss halt unser Rechner an so einen DNS-Server, der halt dann dafür da ist, die Anfrage stellen. Und wenn er das macht, dann kriegt er halt die Antwort. Und hier sehen wir halt unten, das ist hier mit dem Protest, also einige können wahrscheinlich hier unten noch sehen, da ist noch die IPv6-Adresse, die halt, ja, weil sie halt doppelt so lang ist, ein bisschen länger geworden ist. Okay. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, dem IP-Paket, das wir so durch die Welt schicken wollen, zu sagen, von wo es kommt und wo es denn hin soll. Haben wir aber noch keine Daten drin. Und deswegen, um bei dieser Metapher des Briefs zu bleiben oder des Umschlags, packen wir da halt irgendwie Daten rein und können das Ganze dann abschicken. So, das Ganze ein bisschen schematischer gemalt ist halt so, wir haben immer einen Kopf für das Paket, was hier so ein bisschen dunkelgrau ist, also Quelle und Ziel, IP-Adresse. Und packen dann unsere Daten dran. Und dann wird sich der eine oder andere schon vorstellen können, dass im realen Leben immer alles komplizierter ist. Das hier ist eine ganz grobe Darstellung von so einem Kopf. Und ganz unten kommen die Daten. Also da unten kommen die dann. Und da gibt es halt noch so ein paar andere Felder drin, wie die Version dieses IP-Pakets, ne, ich habe gerade gesagt, also V4 ist so das, was die meisten verwenden, aber V6 holt eben gerade auf. Und dann gibt es so ein paar Prüffelder und so Sachen. Interessant vielleicht noch das TTL, das steht für Time to Live, das ist ein Zähler, der, so wie das Paket durchs Internet wandert, immer runtergezählt wird. Ganz einfach aus dem Grund, das Internet gibt es jetzt ungefähr seit knapp 40 Jahren. Und wenn sowas nicht drin wäre und das Paket würde sich verirren, das würde ja also immer noch im Internet rumirren. Und wenn der Zähler dann runtergezählt ist, dann kann man es halt wegwerfen. Ja, naja, und da kann man halt auch noch eben schon in diesem Header wieder angeben, was dann obendrauf noch alles für verschiedene Protokolle kommen. Naja, und gesagt hatte ich ja schon, Absender- und Empfängeradresse ist halt dort mit am wichtigsten. So. Jetzt hat unser Rechner also dieses Paket fertig zusammengeschnürt, gebaut, ganze Prüfsumme, also was alles berechnet. Eins, und jetzt wollen wir es natürlich verschicken. Ganz kurz wieder auf die Metapher zurück. Das heißt, wir müssen es jetzt in den Briefkasten stecken. Wie kriegen wir es dahin? Halt über ein Kabel oder wie es halt heutzutage üblicher ist, per Funkverbindung. Aber im Prinzip funktioniert das Ganze relativ ähnlich. Zumindest die Protokolle, die dann darüber gefahren werden. Naja, und dann müssen wir das einem sogenannten Router oder Paketverteiler geben, der das dann im Internet weiter verschickt. Das ist, glaube ich, das letzte Bild, um bei diesen Pakete verschicken zu bleiben. Das ist übrigens auch krass, wenn man so bei Amazon was klickt, ne? Dann fangen hier so Leute an, in solchen Lagern da richtig Pappkisten hin und her zu tragen. Zu Hause im Internet machen das halt solche Kisten. Ja, halt mit Antennen oder ohne, ob sie nur WLAN können oder nicht. Halt solche Router, wo dann die auf der einen Seite der Rechner reingeht mit einer Strippe und auf der anderen Seite verschwindet die Strippe halt in der Wand, geht, also zumindest für so Hausanschlüsse, in die Telefonleitung. Dort kommen noch eine ganze Menge andere Protokolle, die ich aber hier alle weglasse, und landet dann irgendwann bei so einer Kiste. Das ist halt, wie so ein Router bei einem Provider aussieht. Ist natürlich ein bisschen größer. Ja, und davon hat der Provider nicht nur einen, davon hat er eine ganze Menge. Und dann muss er die alle miteinander verkabeln. Und nach einer Weile sieht das ungefähr so aus bei dem. Das ist halt, ne, so ein, ja, wenn man seine Kabel nicht ordentlich verlegt, dann gibt das so einen Verhau. So, ich höre jetzt mal ein bisschen mit diesen ganzen Metaphern auf und führe die nächste Sache ein, die im Internet wichtig ist, dieses sogenannte Schichtenmodell. Ja, und wir fangen vielleicht am besten mal hier an, in der Ebene, das nennt man halt die Schicht 3, also jetzt in dem Bild hier ganz oben. Dort haben wir halt das Paket, wie wir es kennen, mit einem IP-Header, wo also wieder Quelle und Zieladresse drin steht. Dann steht da schon drin, was für andere Protokolle dann nach oben drüber kommen und die eigentlichen Daten. So. Und wenn wir das jetzt über ein Kabel an einen Router weitergeben wollen, dann spricht der Router jetzt nicht unbedingt gleich IP, sondern um solche Pakete lokal, also lokalen Netzwerk weiterzugeben, gibt es halt sowas wie Ethernet. Und Ethernet bedeutet, es ist halt wieder was anderes und da müssen wir halt wieder einen eigenen Header davor packen. Da gibt es wieder andere Adressen. Witzigerweise sind die länger als die IP-Adressen, zumindest die V4. Die sind 48 Bit lang. Und das ist halt genau diese MAC-Adresse, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen oder gehört oder geändert hat auf seinem Gerät. Und da kann ich halt lokal in meinem Netzwerk, also das, was ich zu Hause so zusammengeschaltet habe, das, was eben nicht in der Wand zum ISP verschwindet, so für gewöhnlich verschicken. So, und wenn wir halt zu einem Router was hin haben wollen, dann müssen wir halt, oder muss halt unser Rechner noch diesen Schicht 2-Header davor packen, vor das Paket, und das Ganze wird dann wirklich auf die Leitung gesetzt. Das ist also ganz unten, wo dann wirklich hier 0 und 1 und so über das Kabel geschickt werden. Und dort unterscheidet sich dann erst, ob es das jetzt WLAN ist oder ein Kabel, also so ein klassisches Ethernet. Und was ich vorhin meinte, dass immer nur einer reden kann, das ist, in Wirklichkeit ist es nicht ganz so, aber dort ist es halt wichtig, dass wirklich immer nur einer redet. Und dann gibt es dann wieder Mechanismen, wenn mehrere reden, das dann die es dann nochmal probieren und so. Aber das ist eigentlich nur, um euch hier zu verwirren. Wichtiger ist, dass es nicht bei der Schicht 3 aufhört, sondern dass es eben nach oben noch weitergeht. Wir haben dann, wie schon angedeutet, oben drüber noch weitere Protokollfamilien in diesem ganzen, was man so unter IP versteht. Vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört, so die Abkürzung TCP, UDP. Wenn wir bei unserem Ping-Paket bleiben, das Protokoll nennt sich ICMP. Ja, und dort hört das Ganze natürlich noch nicht auf. Dort drüber kommen dann erst so Sachen wie, ich kann irgendwie noch so ein Verschlüsselungslayer reinbauen oder ganz oben, ich habe jetzt so dieses HTTP-Protokoll, also das, was der Browser zum Beispiel mit dem Webserver redet. Das kommt dann alles erst noch weit, weit oben drüber. soll uns jetzt aber mal nicht so interessieren. Nochmal ein Bild, wie halt so ein Paket jetzt durchs Internet wandert. Wir haben halt unseren Sender ganz links. Der redet hier in dem Fall eben HTTP, also das, was so der Webbrowser spricht. Das Ganze wird auf dieses TCP, komme ich dann noch dazu, umgesetzt. Dann wird das Ganze in IP-Pakete verpackt. Um es zu meinem Router zu Hause zu kriegen, muss ich halt diese Schicht 2, also diese MAC-Adressen noch davor packen und so ein paar andere Sachen. Dann geht es wirklich physisch über die Leitung zu diesem Router. Der macht dann eine ganz andere Sache, Voodoo, bis es halt beim Provider ist. Also ne, das mit den vielen gelben Kabeln vorne. Und der guckt sich dann das Paket an. Und das ist jetzt hier, ja, um in dem Bild zu bleiben, das wäre dann wahrscheinlich, also Router 1 ist der von uns zu Hause und Router 2 ist der beim Provider. Und der guckt sich jetzt anhand von dieser IP-Adresse, die halt in dieser Schicht 3 drin ist, guckt er sich an, wo soll denn das Paket hin? Und schickt es dann in die Richtung einfach nur ab, wo er meint, dass das Paket schon irgendwie ankommt. Ja, und wie gesagt, Internet ist groß. Hier, das Bild fand ich eigentlich ganz schön, das ist so ein bisschen so ein schematisches Bild, wie das Internet so grob, zumindest in den USA, aufgebaut ist. Was man halt oben sieht, das ist so eine Art Backbone, das Weiße, das sind halt lange Strippen, die weite Entfernungen sehr schnell zurücklegen. Naja, und dann dröselt sich das Ganze halt so nach unten immer mehr auf. Hier mal ein Bild, da weiß ich, hoffe ich mal, dass man es hier gut sehen kann. Ja, doch. Das ist ein Provider, natürlich einer, der weltweit agiert. Cable and Wireless mit so seinen ganzen Strippen, die er so über die Welt mittlerweile gezogen hat. Da sieht man natürlich auch, wo sich das Ganze konzentriert. Ja, und in Afrika so ist nicht so doll. Okay, in Lateinamerika und Südamerika haben die natürlich Internet, aber offensichtlich Cable and Wireless nicht. Ja, und der betreibt dann halt so ein Netz. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier in Europa sitzt und dann irgendwie diesen Provider benutzen würde, dann kann der halt dieses Paket, und ich will jetzt zu irgendeiner US-Uni, dann schickt er halt das Paket in seinem eigenen Netz darüber. Und irgendwo muss es dann an die US-Uni übergeben. Und jetzt nehmen wir an, die wäre bei einem anderen Provider. Dann müssen die natürlich irgendwie ihren Traffic austauschen, also diese Pakete. Und das passiert an solchen sogenannten Internet-Austauschpunkten. Was ich jetzt auch erst als Vorbereitung im Vortrag gelernt habe, der größte in Deutschland ist angeblich auch der größte in der Welt, D6, der ist in Frankfurt. Also das ist so ein großes Datacenter und Entschuldigung, die geben halt auf ihrer Webseite an, dass die 465 verschiedene Provider dort haben, die also alle mit ihrem Kabel ankommen und sagen, welcher Provider will denn hier gern mit mir Pakete austauschen. Die Kapazität dafür, wir möchten hier gern Pakete austauschen, ist 7 Terabit pro Sekunde. Also für alle Leute, die so ihr Gigabit zu Hause für schnell empfinden, da sieht man, was da so drüber geht. Und das ist für Public Peering. Und das bedeutet, dass die wirklich dort die ganzen Provider, also bildlich gesprochen, an einen großen Switch gehen und dann dort Traffic austauschen. So, und das ist interessant, oder das wird halt gemacht so mit Providern, die ungefähr ähnlich große Netze haben und ähnlich viel Traffic. Und wenn ich jetzt aber ein kleiner Provider bin, der hier, was weiß ich, nur in Sachsen aktiv ist, dann lassen die mich da meistens nicht so mitspielen. Da muss ich halt diesen Traffic teuer einkaufen. Das kann ich da machen. Oder was halt andere Große noch machen, die sagen, ja, wir tauschen hier Traffic aus zu irgendwelchen Bedingungen. Und das sind dann solche Private Interconnects oder Private Peering. Das ist halt, wieso die ganzen Provider weltweit sich ungefähr vernetzen. Ja, und welche Dimensionen das Ganze angenommen hat, ne? Also die gehen da an, die hätten 200 Gigabit Ethernet Ports und 610 Gigabit Ethernet Ports. Ne? Und das ist dann, dass Bus Provider so ihren Traffic miteinander ausgetauscht kriegen, ist schon irre. Und so einen Austauschpunkt gibt es natürlich nicht nur einen irgendwie, jetzt sag mal in Deutschland oder Europa. Da gibt es natürlich in vielen Städten welche, ja? Ich kann ja gerade nicht richtig sagen, wie genau die organisiert sind, aber es ist kein Konzern, sondern es ist so ein Verein. Man kann da beitreten und ich glaube, dann hat man da sogar auch ein Mitspracherecht. Also die ganzen Provider, die sind dann alle DSX-Mitglied und ja, können dann da so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Ja. Also in Amsterdam gibt es dann so einen riesen Austauschpunkt, in London gibt es einen großen und naja, das halt nur für Europa. Ja, dann nochmal ein anderes Bild, wo halt ein bisschen mehr so Kabel drin sind, wie das Internet so weltweit miteinander verschaltet ist. Da sieht man halt wirklich, deswegen habe ich es hier gemacht, nochmal die ganzen die Schwerpunkte, also wo wirklich Internet brummt. Und das Schöne dabei ist aber, dass halt auch gerade Afrika in letzter Zeit auch immer mehr mit Internet versorgt wird. Also vor ein paar Jahren gab es da noch ein Kabel, was halt so um die Küste drumherum ging, ne? Weil also so quer durch den Dschungel jetzt so ein Kabel ziehen scheint ein bisschen kompliziert zu sein. Richtig krass ist es aber halt so hier quer durch den Atlantik, also ne, zwischen Europa und USA. Und dann natürlich der Pazifik hinten, also Richtung Japan, China und so, da ist auch nochmal richtig groß. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, ne? Also das sind dann ja wirklich richtig Kabel, was sie verlegen. Ein Satellit, das rechnet sich natürlich nicht, weil da viel zu wenig Bandbreite ist und die Paketlaufzeiten viel zu hoch. Damit kann man vielleicht irgendwie eine Insel anknüppern ans Internet, die wo sich das mit so einem Kabel nicht rechnet. Aber was man sich wirklich vorstellen muss, dass da ein Haufen solche Kabel jetzt so quer durch den Ozean gezogen werden, die können natürlich auch mal kaputt gehen. Und die liegen dann natürlich dann alle auf dem Meeresgrund, dann muss man alle paar Kilometer so einen Repeater haben, also um das Signal wieder zu verstärken. Hier ist mal so ein Bild von so einer Station, die halt dann sowas bauen. Und da kann man sich halt vorstellen, dass da schon ganz schön viel Wirrwarr da also auf dem Meeresgrund mittlerweile herrscht von irgendwelchen Kabeln. Und da immer das Richtige zu finden, wenn man da, weiß nicht, sich an so einen Repeater dranhängen will, um da die Leitung abzuschnorcheln. Bestimmt nicht so einfach für die Geheimdienste. Ich will jetzt mal eine kurze Live-Demo machen. Zu diesem Ping, ja?
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Komplexität und insgesamt Vernetzung weltweit. Wenn ich zurückdenke, 15, 20 Jahre, da war das ja öfter mal der Fall, dass zum Beispiel der große Knoten Mideast ausgefallen ist und dann hatte man halt unter Umständen ein paar Tage eine fürchterlich schlechte Verbindung. Ist es inzwischen so, dass die einzelnen Knoten besser ausgebaut sind, also redundanter ausgebaut sind? Oder ist es so, dass wenn irgendein großer Knoten, sagen wir mal DE6, ausfällt, dass die anderen Knoten in der Lage sind, den Traffic zu übernehmen?
Also ich wiederhole die Frage nochmal, die sehr gut ist, weil ich hier einen Aspekt vergessen habe zu erwähnen. Man sieht halt, oder anders die Frage war, wenn so ein großer Knoten jetzt wirklich mal ausfällt, was ist denn dann? Man sieht ja halt an diesem Bild und gerade auch an diesem Backbone, wenn halt eine so eine Linie jetzt ausfällt, dann können natürlich die Pakete auch über eine andere Linie gehen und das ist ja so die riesen Erfindung des Internets. Dass es halt dadurch zumindest ausfalltolerant ist. Aber die Sache ist, wenn sowas wie DE6 wirklich mal komplett ausfallen würde, dann würden wir es, glaube ich, sehr, sehr stark hier merken. Ja. Also es wird natürlich sehr, sehr viel gemacht. Ne? Das sind alles Aspekte, auf die ich nicht eingehe. Also wenn ich jetzt hier Content-Abrufe, dann wird dieser Content natürlich nicht wirklich jedes Mal, also nehmen wir mal an, wir gehen zu Google, was ein US-Konzern ist, dann wird dieser Content natürlich nicht aus den USA geholt. Die haben weltweit mehrere Datacenter, weil die natürlich auch wollen, dass der Content in der Nähe ihrer Kunden ist. Zusätzlich gibt es noch solche Content Delivery Networks, die halt nochmal extra dafür da sind, den Content noch näher an den Kunden zu bringen, ne, wo ich halt als große Firma jetzt sagen kann, hier, ich will irgendwie, was weiß ich, irgendwie meine Webseite überall auf der Welt schnell erreichbar haben, dann ziehen die und packen halt die Webseite auf ihren Server in Australien und in Japan und in, was weiß ich, Rio de Janeiro. Und die Kunden, die gehen dann halt nicht wirklich zu meinem in Deutschland, sondern halt lokal zu dem. Also sind solche Content Delivery Networks. Aber Fakt ist, wenn so ein Knoten wirklich richtig ausfällt, dann hat das einen riesen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Internets. Aber das ist hier nicht eingezeichnet. In Russland kann man aber davon ausgehen, dass auch die ganzen großen Provider dort ihre Kabel hingelegt haben. Und wie das dann halt meistens so funktioniert, der große Provider, der ist dann halt präsent an so einem Internetaustauschpunkt, werden ja bestimmt auch welche haben, irgendwie in Moskau oder so, weiß ich jetzt aber nicht genau, und die legen dann ihr Kabel dahin und ja, wenn die halt dort Kunden haben, dann kaufen die von lokalen Telekommunikationsanbietern halt noch das letzte Stückchen Kabel, was sie dann bis zum Endkunden brauchen oder so. Ja, das macht sie jetzt hier so ein bisschen doof, weil ich es nicht richtig sehe. So, also ne, das ist hier Wireshark, das kann man sich runterladen, das gibt es für so gut wie alle Betriebssysteme. Ich setze jetzt hier mein Interface, also die Netzwerkkarte, auf der ich gucken will, dann muss ich hier das Protokoll festlegen, ICMP hatten wir schon gesagt, was ich jetzt hier mitlauschen will, was ansonsten wahrscheinlich viel zu viel rauschen würde. Ja, mache jetzt hier einfach mal Start. Jetzt werde ich hier mal im Hintergrund so einen Ping anwerfen. www.datenspuren.de. So, und da sehe ich halt diese. Ich stoppe das wieder. Also, bloß um es zu zeigen. Ist schlecht vorbereitet hier. Ich lasse es. So, und wer damit halt mal ein bisschen rumspielen will, man kann da halt so ein Paket anklicken und kann sich dann so diese ganzen verschiedenen Layer angucken. Das ist halt hier dieses ICMP, wo zu dem halt dieses Ping gehört, zu dieser Protokollfamilie. Das ist so, so eine Art Statusnachrichten so durchs Internet zu schicken. Dafür ist es mal erfunden worden. Dann sehe ich hier mein IP-Layer. Das heißt, es ist Version 4, habe eine Quell und eine Zieladresse und das kann man dann halt ausklappen und hier drin rumgucken, also das ist klar, das ist jetzt hier nicht so richtig spannend. Ist aber ein sehr, sehr schönes Tool, mit dem man wirklich eine ganze Menge lernen kann. Wireshark heißt es. Wir können auch noch mal kurz also mit rückwärts gucken findet man echt die Punkte nie. Sorry. Los nochmal, man kann das Ganze, hier gibt es natürlich auch, ich wollte bloß nochmal IPv6 zeigen, also man kann dem Ding auch sagen, ich will jetzt gerne IPv, halt ICMP, V6 angucken, da muss ich aber über ein anderes Interface gehen und Ja, und da sehen wir halt, dass das ganz genauso funktioniert und dass hier halt diese Adressen ein bisschen anders aussehen, ne? Und ansonsten ist es aber mehr oder weniger das gleiche Ding. Ja, und das ist, was uns so die nächsten paar Jahre in der Einführung noch stark beschäftigen wird. Ja? Richtig, das ist hier Traffic gefiltert auf ICMP, was von meinem Rechner hier. Doch. Also das ICMP ist sozusagen Schicht 4. Ne? Also das, was ich jetzt hier unten ausgeklappt habe, das ist Schicht 4. Und wenn wir jetzt hier HTTP drüber machen würden, also das, was der Web... Genau. Da muss man sich halt lange damit auseinandersetzen. Ne? Also dieser, was hier so einfach aussieht, da gibt's also, kann man so Filter setzen und die sind... Ja, die kann man hinreichend komplex machen. Man kann aber auch sagen, ich will einfach alles sehen. Also ne, kann auch sagen, hier da ist nur bloß wieder das Interface gerade doof, weil das, der aufmerksame Zuschauer wird auch gesehen haben, das ist halt ein privater Tunnel von mir hier, über den ich dann IPv6 mache. Können wir vielleicht zum Ende nochmal spielen, kurz, wenn noch Zeit ist. Okay, Frage ist, kann man im selben WLAN den Traffic mit angucken von anderen Leuten? Jein, hängt davon ab, ob der, also prinzipiell ja, klar, kannst du es sehen, es geht ja durch die Luft, das kann man empfangen und mit angucken. Wenn es verschlüsselt ist und ordentlich verschlüsselt ist, dann siehst du halt nur Datengrütze an der Stelle. So. Sagen wir, machen hier weiter. Ja, hier das Ganze, also ich will bloß, ne, ich habe das ja alles ziemlich stark vereinfacht. In Wirklichkeit ist es alles viel komplizierter. Hier nochmal so ein Bild nur von diesem IP-Header mit so ein bisschen die einzelnen Felder in bunt vorgehoben. Wir hatten das vorhin ein bisschen einfacher, nochmal in schwarz-weiß. Und das Ganze ist halt ein klitzekleines Stückchen aus diesem ganzen Protokoll. Das, was drüber kommt, also über dieser Schicht 3, ich vorhin gesagt, will ich nochmal kurz drauf eingehen, dieses UDP und TCP, was halt am weitesten, also am meisten benutzt wird. UDP ist halt so ein Protokoll, das nennt man verbindungslos, das heißt, man nimmt einfach, man baut seine Pakete, feuert die Dinge ab, so schnell wie es geht und wartet dann, ob was zurückkommt. Ne, das ist so fire and forget. Und das benutzt man für bestimmte Anwendungen, wie vorhin dieses beschriebene DNS-Domain, also dieses System, womit man Domainnamen in, oder Hostnamen in IP-Adressen umwandeln kann. Ja, und der ganze Rest oder viele andere Sachen gehen über die sogenannte TCP. Und das ist ein bisschen komplizierter, bringt damit aber auch Vorteile. Der große Unterschied ist halt, das ist ein verbindungsorientiertes Protokoll. Ich mache also sowas wie meine Telefonverbindung, nur halt virtuell. Ich mache jetzt eine dedizierte Verbindung zu irgendeinem anderen Rechner auf. Wie gesagt, das Ganze passiert eine Schicht über diesem eigentlichen IP-Layer. Und habe dann dadurch halt so Vorteile wie eine Transportsicherheit, das heißt, ich kann merken, ob irgendwie Pakete unterwegs verloren gegangen sind. Ich kann meine Geschwindigkeit anpassen, mit der ich Pakete sende und dann auf der anderen Seite empfange. Also es funktioniert auch grob so, dass der andere sagt, wow, schick mal nicht so viel. Ja, und hier in der Mitte dieses Bildchen zeigt diesen Verbindungsaufbau, wo halt der Linke hier, der Bob, der will jetzt mit Alice reden und der schickt da das erste Paket hin und sagt, hallo Alice, wie wär's denn, können wir nicht mal miteinander reden? Und dann sagt Alice, ja, keine schlechte Idee. Dann muss Bob das praktisch auch nochmal bestätigen, dass er also das Okay von Alice bekommen hat. Und dann gilt so eine Verbindung als etabliert und dann läuft so dieser ganze andere Krimskrams erst ab. mit verlorene Pakete detektieren oder eben, wie beschrieben, diese Geschwindigkeitsanpassung, gibt es noch ein paar andere Sachen. Ja, an der Stelle ist vielleicht noch interessant, hier kommen diese sogenannten Pods ins Spiel. Das kennt vielleicht der eine oder andere, der so seinen Router zu Hause konfiguriert, dann wird er gefragt, welche Ports willst du denn auf deiner Firewall jetzt hier durchlassen oder nicht. Wenn ich so eine Verbindung aufbaue, dann gebe ich für den Zielrechner einen Port an, das ist halt eine Nummer, und sage, ich möchte gern mich auf der IP-Adresse mit dem Port, also auf der IP-Adresse mit der Nummer 80 zum Beispiel verbinden. Und da gibt es so eine Richtlinie, auf welchen Ports denn welche Dienste lauschen. Das heißt, wenn ich auf irgendeinen Server gehe, dann werde ich erstmal auf Port 80 gucken, ob da ein Webserver ist zum Beispiel. Oder auf Port 443, wenn ich eine verschlüsselte Verbindung zu einem Webserver aufbauen will. Oder Port 22, wenn ich mich auf dem System per SecureShell einloggen will. Ja, also, nochmal zusammengefasst. Ich fange nochmal von unten an. Was halt so alles nötig ist, um einfach so ein einfaches Paket durchs Internet zu schicken. Wir haben ganz unten diesen physischen Layer, wo also wirklich jetzt hier eine Spannung hoch und runter geht und sozusagen Stromimpulse durch die Leitung gehen oder durch die Luft oder Licht durch Glasfaser. Darüber haben wir diesen Link-Layer, also diese Schicht 2, wo wir in lokalen Netzen uns gegenseitig adressieren können, aber das gibt es natürlich noch viele andere Protokolle, die man dort benutzen könnte. Darüber haben wir in der Schicht 3 diesen Netzwerk-Layer oder IP-Layer, wo wir halt mit diesen IP-Adressen sagen, das Paket soll dahin gehen, bitteschön. Darüber kommt dann dieser Transport-Layer und Session-Layer, das, was wir halt hatten, jetzt zum Beispiel dieses UDP- oder TCP-Protokoll. Und darüber fange ich dann erst an, in so einem Protokoll zum Beispiel so Geschichten einzubauen wie Verschlüsselung. Und dann ganz, ganz oben drauf passieren halt so die Sachen, die ich dann da eigentlich benutzen will. Das heißt, irgendwie eine Webseite angucken oder eine Mail verschicken oder, ne? Ja. Und das ganze Zeug, ne, machen heutzutage solche Geräte, also Glühlampen, ne, das wird es demnächst wahrscheinlich geben, das ist so ein Kickstarter-Projekt, aber die sind gut gefundet. Guten Morgen. Wo ich dann halt irgendwie beim Telefon da die Farbe von der Lampe einstellen kann oder hell und dunkel, und die reden dann halt über WLAN mit mir. Ne? Oder ein anderes schönes Beispiel hier, für $35 kann ich mir heutzutage so einen kleinen Rechner kaufen, mit dem ich genau alles das machen kann. Also den kann ich als Router verwenden, mit dem kann ich Webseiten anzeigen oder Filme. Ne? Und diese ganzen Sachen, die machen halt dieses Internetprotokoll so nebenbei mit. Also das ist gar nicht deren Hauptaufgabe. Ja, und das Ganze war natürlich nur die Spitze des Eisbergs eigentlich von dem Ding. Also das ist in Wirklichkeit alles wesentlich komplexer und komplizierter. Gibt es denn so Fragen jetzt? Oder alle so verwirrt oder wussten alle schon? Okay, der Hinweis kam, Schicht 8, hätte ich vergessen. Der User. Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht noch Hinweis, heute Abend gibt es Panelius Game Show. Wer Lust hat auf, oder wer hier alles gewusst hat oder denkt, alles gewusst zu haben, der ist sehr herzlich eingeladen, auf die Bühne zu kommen, mitzuspielen. Ansonsten noch viel Spaß bei den Datenspuren. Danke.